Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Basel mit den folgenden Themen. Eine Schweizer Premiere mit den Aleviten, die zum ersten Mal eine muslimische Gemeinschaft zu Basel die kantonale Anerkennung. Und ein Jahr mit vielen Basler Premieren, Bundesratskandidaturen, Grillmeilen am Rhein. Wir bringen den dritten Teil von unserem Jahresrückblick. Das Wetter versperrt morgen weite Blick. Es gibt 10 Hochnebel mit einer Obergrenze bis auf 1500 Meter rauf. Am Mikrofon ist der Christoph Ratz. Evangelisch-reformierte, katholische, christkatholische Kirche und die israelitische Gemeinde sind in Basel vom Kanton öffentlich-rechtlich anerkannte Glaubensgemeinschaften. Seit in Basel die neue Kantonsverfassung gilt, können sich auch andere Richtungen vom Kanton als Glaubensgemeinschaft lokantonal anerkennen. Nach 2 christlichen Gemeinschaften strebt jetzt auch die erste nicht-christliche Glaubensgemeinschaft den Schritt an, nämlich die Aleviten, vertreten durch 2 Kulturvereine. Peter Bollack.
Das Alevitische Kulturzentrum und die Kulturvereinigung der Aleviten haben das Gesuch Ende letzte Woche beim Grossrat eingereicht. So eine kantonale Anerkennung ist eine Art moralische Aufwertung von einer Glaubensgemeinschaft. Praktische Rechte, wie zum Beispiel, dass man Steuern einziehen darf, die sind damit nicht verbunden. Aber weil die Region Basel das Hauptzentrum der Aleviten in der Schweiz ist, etwa knapp 20% der rund 40'000 Aleviten im Land leben hier, wäre die Anerkennung sicher eine wichtige Sache. Der Hassan Kanbo von der Alevitischen Kulturvereinigung drückt es so aus.
Wir wollen eine Stufe weitergehen in unseren Beziehungen mit der Öffentlichkeit und mit der Verwaltung.
Eine Stufe weitergehen, auch wenn die Aleviten sich selber als liberale Richtung unter den Muslimen sehen, was sich zum Beispiel auch in der modernen Kleidung ausdrückt, haben sie gemerkt, dass sie immer wieder mit anderen Glaubensrichtungen im Islam in einen Topf geworfen werden. Unter anderem auch darum haben sie ihr Gesuch, das schon gut vor einem Jahr bereit gewesen wäre, nach einem Jahr zum Minarettverbot bis jetzt zurückgehalten. Gerade weil die Aleviten innerhalb vom Islam als liberale Strömung gelten, rechnen sie sich aber auch gute Chancen für ihr Gesuch aus, sagt Hassan Kanber. Er setzt darauf,
dass man als alevitische Gemeinschaft wahrgenommen wird und auch zur Kenntnis genommen wird, dass wir auch besonders darum, weil es auch darum geht, um Gleichstellung, Fragen wie Mann und Frau und in der Islamdebatte, die wir seit Jahren haben, da auch einen reformierten Kurs haben, der sich will zeigen.
Die Rechnung könnte aufgehen, das zeigt auch der Vorstoss vom SP-Grossrat Attila Toptasch, den er heute und unabhängig vom Gesuch von den beiden Vereinen eingereicht hat. Auch er setzt sich für die Anerkennung der Aleviten ein. Und immerhin 36 weitere Parlamentarier aus allen Fraktionen, also auch der SVP, haben den Vorstoss unterschrieben. Der Attila Toptasch will dabei erreichen,
dass man sie wahrnimmt und so anerkennt, dass man auch bei Einwohnbehörde eine Kategorie hat, dass die Leute sich als Alevite registrieren lassen können.
Sich als Alevit statt als Muslim offiziell registrieren lassen, das Anliegen ist für die Antragsteller aus den beiden alevitischen Vereinen aber ganz klar erst ein Fernziel. Der Hassan Kanber.
Es ist ja vielleicht so, dass man vielleicht in Zukunft über das kann ein Sinnbild machen, wie man wenn vorwärts gehen, wenn man in einer nächsten Zeit kantonal anerkannt wurde. Aber es ist nicht so, dass das diskutiert worden ist oder in der breiten Bevölkerung ein Tenor da ist, dass man das will erreichen.
Und darum sei so eine Registrierung im Gesuch auch nicht erwähnt. Offen ist auch, wie die anderen muslimischen Glaubensrichtungen reagieren, dass die Aleviten als Erste aus dieser Religionsgemeinschaft jetzt Anerkennung anstreben. Und dabei als liberale Gruppierung vermutlich nur teilweise repräsentativ können sein für einen Islam, weil sie beispielsweise die orthodoxe Richtung nicht abdecken. Ein Gesuch aus dieser Ecke ist allerdings zurzeit kein Thema. Zum einen, weil es bei Diskussionen rund ums Minarettverbot oder auch der Schwimmunterricht politisch nur schwer durchsetzbar wäre. Und auch, weil sich die islamischen Vereine im Moment selber nicht einig sind, wie man weiter vorgehen will in dieser Frage. Von der Basler Muslimkommission hat heute Mittag niemand können Stellung nehmen. Was die Aleviten betrifft, ist die Regierung jetzt am Zug. Sie muss zuhanden vom Grossrat entscheiden, ob sie die Anerkennung befürwortet.
Die Basler Polizei hat zu Riechen jugendliche Vandalen verwünscht. 3 Burschen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren und eine 12-jährige Mädchen. Die vier Jugendlichen, die zu Riechen und zu Bettigen daheim sind, haben gestern Nachmittag in der Gegend Kettenackerweg und Haselrein Mauern und Container und auch einen Grabstein mit Farbe verschmiert, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden liegt bei 7'500 Franken. Fest Durst gehabt hat offenbar ein 25-jähriger Autofahrer zu Bratteln. Er hat in sein Kombi gerade 500 grosse Flaschen Mineralwasser reingeladen gehabt. Das hat über 750 Kilo Zusatzgewicht für das Auto gegeben. Der Polizei ist der improvisierte Lastwagen am Nachmittag um 5 Uhr aufgefallen. Bei der Kontrolle haben sie gemerkt, dass das Auto um fast ein Drittel überladen war. Der Fahrer werde wegen verschiedenen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz verzeigt, teilt die Polizei mit. 23 Minuten vor 6 Uhr, sie hören das Regionaljournal Basel auf RS1. Auch heute schauen wir wieder zurück auf das Jahr, wo auch in der Region ein Haufen passiert ist. Der Thomas Kamber und der Beat Giger sind ins Archiv gestiegen und bringen nochmal die besten Töne, die bei uns über den Sender sind. Der dritte Teil vom Jahresrückblick beschäftigt sich vor allem mit den Sommermonaten Juli bis September.
In Basel stehen so viele Kräne umeinander wie schon lange nicht mehr. Und tatsächlich, das Stadtbild verändert sich rasant. Erlematt, Dreispitz, Südpark, ganze Quartier bekommen ein neues Gesicht und im gleichen Stil geht es auch weiter. Anfang Juli hat die Basler Regierung ihre Vision für die Entwicklung vom Hafengebiets Kleinhünigen vorgestellt. Dort, am Westgeh, wo heute noch Gieter buxiert werden, soll bis in ein paar Jahren ein neues Wohnquartier für bis zu 3'000 Menschen entstehen. Möglich machen soll das ein neues Hafenbecken 3, kombiniert mit einem grossen Containerterminal auf dem Areal vom ehemaligen Rangierbahnhof der Deutschen Bahn. Der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels:
Mit dem Konzept für das neue Hafenbecken 3 tun wir nicht nur quasi die Interessen schützen, sondern wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie sich die Hafenwirtschaft deutlich modernisieren und verbessern und weiterentwickeln und wirklich auch die Wettbewerbssituation stark verbessern.
Lang hat sich die Hafenwirtschaft gegen so Pläne gesperrt. Warum also plötzlich die Offenheit? Der Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen zu Basel, der Hans-Peter Hadorn:
Vielleicht auf der einen Seite die Erkenntnis, dass wenn jede Seite oder Hafen rein auf einen Status quo hätte beharrt, wäre mehr so für eine Sackgasse gelandet. Das scheint sich nur möglich, wenn man den Blick eben über den heutigen Hafenperimeter ausweitet. Zum Beispiel auf das Gelände ex-badischer Rangierbahnhof, heute Lastwagenstauanlage. Das eröffnet neue Möglichkeiten.
Uhren, Käse und Schocke, das sind Schweizer Exportschlager par excellence. Aber dann findet man zwischen Praline und Emmental rund um den Globus auch noch ein kleines, würfelförmiges Täfel, eingerollt in gelbes Papier.
Xing-Xing-Rück, oder?
Ricola,
没错,
瑞士利可乐天然香草润喉糖，用十三种 天然香草制成.
Ricola!
Genau, der Ricola Kräuterzucker. Seit 80 Jahren gibt's ihn und bis heute wieder zu laufen produziert. Höchste Zeit also für eine Antwort auf die vielgestellte Frage: Wer hat es denn jetzt erfunden?
Das Rezept ist natürlich geheim, wobei welche Kräuter drin sind, das steht eigentlich auf jeder Packung drauf, das ist kein Geheimnis. Aber die Zusammensetzung und die Verarbeitung, und da haben wir schon noch sehr viel Know-how dahinter, wo wir doch vertraulich behalten
wollen. Erzählt der heutige Ricola-Patron Felix Richterich. Als der Kräuterzucker zu so einer Erfolgsstory wird, hat niemand erwartet.
Da hat man einfach pröbelt, experimentiert und man hat da nicht geplant, dass das jetzt genau das Produkt dann schlussendlich das erfolgreichste ist, sondern das hat sich einfach so entwickelt. Aber das war nicht so geplant in dem Sinn.
Es ist Sommer und Dubal versammelt sich wieder am Rhein. Oder besser gesagt, im Rhein. Am liebsten lassen sich die meisten nämlich mit einem farbigen Sack den Bach abtreiben. Ein Wickelfisch, eine Art wasserdichter Kleiderschrank.
Man kann sich daran heben, wenn man nicht mag. Das ist super. Also wirklich, man muss nicht schauen, wo man das Zeug anmacht. Und das ist perfekt.
Ja, ist eine gute Sache. Ja.
Wir haben ihn bauen. Aber noch nicht so lange. Ich habe ihn erst gekauft. Also der ist noch ganz neu.
Der Vater des Wickelfisches, Thilo Amels, kann einen gewissen Stolz über seine Erfindung nicht verbergen.
Ich habe viele Gäste in Basel und dann zeige ich erstmal, was hier abgeht. Wenn hier die Sonne scheint, dann trauen die ihren Augen nicht. Was die hier sehen, die denken, das ist ja unglaublich. Und das ist halt verbunden mit einem Lebensgefühl. Das Produkt ist besetzt mit was Positivem, nämlich abkühlen im Rhein. Das ist auch nicht nur ein lebloses Objekt, sondern das ist halt mein Tierchen, was mitschwimmt.
Tausende, die im Rhein schwimmen, dazu kleine Bötli und grosse Schiffe. An den heissen Sommertagen hat auch die Polizei allerhand zu tun. Sie schaut dafür, dass alle irgendwie aneinander vorbeikommen. Wir sind darum mit dem Thomas Schweiter von der Basler Rheinpolizei auf Patrouille gegangen.
Ja, wir gehen jetzt mal Richtung Schwarzwaldbrücke auf. Wir haben hier oben noch zwei Boote gesehen. Mal eins, das ich mal anschaue, mit ausländischen Kontrollschildern. Das ist jetzt die sogenannte Todespille, die wir hier haben. Wenn ihr hier mal ein bisschen das Wasser seht, die Wirbel. Also wenn ihr hier im Boot reingeht, das schweigt euch um den Rand und das Boot hat 5,5 Tonnen. Also wenn die Leute runtergehen, dann kommen die eigentlich nicht mehr rauf. Da ist man machtlos. Beim Baden ist es natürlich so, dass jeder die Eigenverantwortung hat. Und hier ist ein bisschen Tendenz zunehmend, dass man sich gerne ein bisschen überschätzt. Dass man findet, ja, ein bisschen treiben, ein bisschen auf dem Sack hocken und ein bisschen Kinder mitnehmen im Flügel, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was wir wollen, oder?
Was machen Sie, wenn Sie so jemanden sehen mit Kindern und Flügeln?
Ja, die weisen wir schon darauf hin, dass man wir jagen sie eigentlich zu Schifffahrtsrinnen aus. Gesetzlich können wir es nicht groß, haben wir nicht viel in der Hand. Aber dass wir sie ganz klar darauf aufmerksam machen, auch mit den nötigen Folgen, dass wir einfach irgendwie quasi auf Tisch gesagt zusammengeschissen werden, das sind ihre Sachen und das sind ihre Kinder und da haben wir nichts zu sagen. Oder? Also.
Aber jeder Sommer ist auch mal vorbei und die Politik meldet sich aus den Ferien zurück. Der Basler Regierungspräsident Guy Morin stellt im August das lang erwartete Basler Kulturleitbild vor.
Ich glaube, es ist eine grosse Arbeit dahinter und es zeigt Gestaltungswille, dass der Regierungsrat in der Kulturpolitik will handeln und mit dem Kulturleitbild auch klar sagt, Kultur ist für unsere Stadt wichtig.
Kernpunkt von diesem Leitbild, die Ausgaben von der Kultur sollen dann grösser werden, wenn auch das Budget vom Kanton grösser wird. Der Preis für die Aufwertung der Kultur, sie muss betriebswirtschaftlich besser funktionieren. Zum Beispiel mit Fusionen. So könnte als Idee das Historische Museum und das Antike Museum zu einem gemeinsamen Haus der Geschichte werden. So Vorschläge polarisieren natürlich.
Es soll ja diskutiert werden, das wollen wir. Und wir zeigen ja auch einen Gestaltungswillen, weil es soll nicht an den Inhalt gespart werden. Das ist mir sehr wichtig. Es soll ein neuer Inhalt möglich sein. Darum muss man halt auch je nachdem altbewährt auch in Frage stellen und können neu gestalten.
Ende August gibt es den hohen Besuch in der Region. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel schaut beim neuen Wasserkraftwerk zu Rheinfelden vorbei. Empfangen worden ist sie bei dem Besuch, den sie auch auf Schweizer Boden geführt hat, von Schweizer Seite vom Aargauer Regierungsrat Urs Hoffmann. Der Bundesrat Moritz Leuenberger, der die deutsche Bundeskanzlerin eigentlich hätte empfangen sollen, ist krankheitshalber ausgefallen.
Erst einmal ein Dankeschön an die Schweizer Seite, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Herzliche Besserungswünsche und gute Grüße an Herrn Leuenberger und auch an Ihre Bundesratspräsidentin, Frau Leuthard.
Als die mächtigste Frau der Welt in der Schweiz nur gerade von einem kantonalen Behördenvertreter empfangen wird, dafür hat der Rheinfelder Landtagsabgeordnete von Baden-Württemberg, der Alfred Winkel, der auch am Besuch dabei war, kein Verständnis gehabt.
Ich bin überrascht, dass Leuenberger nicht vertreten wird. Das ist ja ein Normalfall, dass jemand ausfällt und krank wird. Aber die Schweizer Bundesregierung hat genügend Mitglieder, dass sie den Herrn Leuenberger vertreten kann. Also es ist keine vornehme Geste, wenn man niemand aus der Bundesregierung der Schweiz zu einem Besuch der Bundeskanzlerin schickt.
Dann der nächste Paukenschlag bei der BATZ. Neu vierter Weltwochenjournalist und Blocher-Biograf Markus Soms zepter beim Blatt. Er löst Matthias Gehring als Chefredakteur ab. Als da ein mit einem klar rechtskonservativen Profil den Kurs von der BATZ bestimmt, das sorgt bei vielen für Ängste. Dem ist sich auch der Markus Soms bewusst.
Ich tue mich nicht verändern. Ich schreibe da, was ich immer schon geschrieben habe. Aber mir ist wichtig, dass in dieser Zeitung andere Meinungen zu Wort kommen. Die werde ich auch pflegen, die werde ich auch fördern. Aber natürlich, wenn dann der Leser das Gefühl hat, ja, dass er das umschreibt, immer der gleich langweilige Quark, dann, ja, dann muss ich halt irgendwie, dann muss ich halt vielleicht Konsequenzen ziehen und mal etwas anderes schreiben. Aber das ist, wissen Sie, ich bin, also ich muss so sagen, ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Journalist. Und mir ist es ernst. Ich mache einen Journalismus, wo ich das Gefühl habe, ich habe ein Anliegen. Und von dem her ist es auch nicht so, dass ich jetzt das Anliegen plötzlich irgendwie an Haken hänge und sage, nein, nein, jetzt ist wieder alles anders. April, April, so bin ich auch wieder nicht. Aus meiner Sicht bin ich natürlich nicht immer Schublädli, aber mir ist klar, Welttoch ist ein sehr starker Brand. Das ist ein Vorteil und einmal auch ein Nachteil, je nachdem.
Die grosse Aufruhr bleibt zu Basel aber, einmal für einen Moment, noch aus. Dafür träumt man am Rhein wieder einmal von einem Bundesrat oder einer Bundesrätin. Schon ein paar Jahrzehnte ist es her, als Basel mit dem Hans-Peter Tschudi das letzte Mal einen Bundesrat gestellt hat. Höchste Zeit, also wieder einmal Präsenz zu markieren. Der Basler Finanzdirektor Eva Herzog packt die Gelegenheit beim Schopf und steigt ins Rennen.
Ich denke, ich habe wirklich gelernt, wie man in einer Kollegialbehörde sich verhält, was dort Probleme sind. Und bin aber gerade über die Auseinandersetzung damit zum Schluss gekommen, dass es für die Schweiz wirklich das ideale Regierungssystem ist, finde ich nach wie vor mit unserem Mehrparteisystem, unserer direkten Demokratie, ist das Zusammenlauf in einer Kollegialbehörde, wenn es klappt, einfach das Beste.
Ein paar Tage später gibt dann auch der Gewerbedirektor Peter Malama seine Kandidatur bekannt. Beide schaffen es aber schlussendlich nicht aufs Ticket von ihren Parteien und scheitern schon im internen Nominationsprozedere. Bedauern tun sie es aber nicht.
Wenn ich jetzt wahnsinnig enttäuscht wäre, dann hätte ich mir zu viel erhofft.
Wichtig ist einfach, dass wir sicher mal den Nährboden haben können schaffen, dass in Zukunft vielleicht eine Vakanz im Bundesrat von welcher Partei auch immer die Chance erhöht ist, dass wir einen Basler Bundesrat stellen können.
Am frühen Abend vom 19. September läuft eine Meldung über einen Agenturticker, der schockiert. Im deutschen Lörrach kommt es zu einem Amoklauf. Eine Frau tötet drei Menschen. Es sind ihre Ex-Mann, der gemeinsam 5-jährige Sohn und ein Pfleger von einem Spital. Die Frau hat wild um sich geschossen und dabei auch mehrere Passanten und Polizisten verletzt. Die Polizisten von Lörrach konnten die Frau schlussendlich nur noch mit einem tödlichen Schuss stoppen. Der Einsatzleiter Michael Ganzhoff.
Hätten die Beamten nicht unmittelbar auf die Tatverdächtige eingewirkt, wäre es zu befürchten gewesen, dass es sehr viel mehr Opfer gegeben hätte. In diesem Flur waren, soweit ich weiß, in jedem Zimmer Patienten, zum Teil Bettlägerige, ohne dass die Türen verschlossen waren. Und die Gefährdung war sehr unmittelbar.
Warum die Frau derart ausgerastet ist und warum sie für ihre Bluttat ausgerechnet in das Lörracher Spital gegangen ist, darüber hat der Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer im ersten Moment nur spekulieren. Die einzige Spur, die man zu diesem Zeitpunkt gefunden hat, war ein Fehlgebot, das die Frau dort 6 Jahre vorher hatte.
Ob das der Grund war, warum sie sich dorthin wandte, wissen wir nicht. Wir können Ihnen nur mitteilen, dass es dieses Geschehnis in der Biografie der Frau gab. Eventuell könnte das der Grund dafür gewesen sein, negativ besetztes Erlebnis, dass sie den Weg Richtung Krankenhaus wählte.
Die Lörracher Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu der Bluttat relativ gleich abgeschlossen. Weil die Täterin tot sei, fehle auch die Grundlage für ein Strafverfahren. Darum werde der Fall zu den Akten geleitet, hat es geheissen. Zu etwas ganz anderem. Mit einem eigentlichen Coup hat die rot-grüne Basler Regierung Ende September den Befreiungsschlag in der Diskussion um die Steuern gesucht. Sie hat nämlich ein Päckchen mit den Wirtschaftsverbänden geschnürt. Die Regierung erklärt sich bereit, die Steuern zu senken, allerdings nur bei den Unternehmen, denn dort sei es am nötigsten. Bei den Einkommensteuern der natürlichen Personen will die Regierung nichts ändern. Der Werner Schmid, Präsident des Basler Gewerbeverbandes,
man kann nicht den Batzen und das Weckli haben. Und bei der Steuerbelastung der natürlichen Personen sind wir natürlich in Basel in einem guten Mittelfeld. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das den politischen Parteien können schmackhaft machen können, sich zurückzuheben im Moment und auch in Zukunft mit ihren Forderungen in einem Bereich, wo wir eigentlich uns im Mittelfeld bewegen.
Die Bevölkerung spürt also nichts im Portemonnaie. Falsch, sagt der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimann.
Die einzelnen Leute spüren sehr wohl etwas davon. Wenn wir es schaffen, dass die Wirtschaft gesund ist in unserem Kanton, dann geht es auch der Bevölkerung gut. Ganz verkürzt ausgedrückt.
Das sind die Präsidenten der bürgerlichen Parteien ein bisschen anders. Sie sind nicht in den Deal mit der Regierung involviert und reagieren entsprechend erbost. Der Sebastian Frehner von der SVP will sich nichts vorschreiben.
Die können da schon irgendetwas abmachen mit der Regierung, aber die haben ja keine demokratische Legitimation und darum viel Vergnügen bei so Abmachungen, aber umgesetzt wird im Parlament.
Und ins gleiche Horn bloß der FDP-Präsident Daniel Stolz.
Wir sehen uns als Wirtschaftspartei, aber wir sind kein Befehlsempfänger von Präsidenten von diesen Organisationen. Es ist dann ihr Recht, mit der Regierung etwas auszuhandeln. Es ist unser Recht, an unseren Forderungen festzuhalten und das werden wir tun.
Am Schluss müssen alle ein bisschen nachgeben und es ist die Wirtschaftskommission vom Grossen Rot, die einen grossen Kompromissvorschlag ausschafft. Der sieht vor, dass die Steuern sowohl bei den Unternehmen wie auch bei der Bevölkerung runtergehen. Allerdings weniger stark, wie das gewisse haben wollen und vor allem in einzelnen Tranchen. Während in Basel-Stadt Wogen wegen der Steuern hochgegangen sind, hat im Baselbiet vor allem die Schulreform Harmos Gemieter bewegt. Lang ist Harmos auf der Kippe gestanden und der Abstimmungskampf war entsprechend intensiv gewesen. Am Schluss hat die Bevölkerung aber erstaunlich deutlich Ja gesagt zu Harmos. Und das hat vor allem einen mit grosser Erleichterung aufgenommen. Der Baselbieter Bildungsdirektor Urs Wietrich.
Ich bin nicht nur erleichtert, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich glaube, in meiner 7,5-jährigen Regierungszeit kann mich kaum einen Moment erinnern, wo ich so froh bin, dass jetzt das Ergebnis vorliegt.
Viel Zeit zum Verschnaufen hat Urs Wietrich aber nicht. Mit der Abstimmung über die Theatersubvention im Februar steht nämlich schon der nächste grosse Brocken für ihn an.
Und der Abschluss von unserem Jahresrückblick von Beat Giger und dem Thomas Kamper hören Sie in unserer Obersendung von morgen. Der ganze Jahresrückblick finden Sie auch auf unserer Internetseite auf regionaljournal.ch. 3 Minuten vor 6 Uhr, das Wichtigste aus der Obersendung vom Regionaljournal Basel kurz zusammengefasst. Als erste nicht-christliche Glaubensgemeinschaft wollen die Aleviten zu Basel die kantonale Anerkennung. Ihr Gesuch ist beim Grossrot eingegangen und schon an die Regierung weitergeleitet worden. Die muss Stellung nehmen. Die Aleviten als liberale Strömung im Islam rechnen sich gute Chancen aus, die Anerkennung zu bekommen. Am internationalen Frauen-Top-Volley-Turnier in der St. Jakobshalle fällt bald die Entscheidung, welches Team gegen die Brasilianerinnen von Volley Futuro der Final bestreitet. Im letzten Spiel für die Finalqualifikation stehen jetzt gerade Dutch All-Stars aus Holland und Volero Zürich. Die Zürcherinnen haben dabei noch eine Chance, in der Final einzuziehen. Wer das Turnier gewinnt, hören Sie in unseren Sendungen von morgen. Das Wetter jetzt mit der Christina Jutz von SF Meteo.
Auch die Nacht bleibt an vielen Orten bedeckt, bei Temperaturen von minus 2 Grad. Montag hat es weiterhin 10 Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 1000 bis 1500 Meter. Der Hochnebel lockert sich praktisch nie auf. Auf der St. Crisona liegen die Temperaturen morgen bei plus 1 Grad, sonst bleiben die Werte bei 0 Grad oder sogar knapp drunter stehen. An Silvester und auch an Neujahr bleibt es bei Hochnebel unten und Sonne in den Bergen. An Neujahr könnte sich der Hochnebel aber dann stellenweise ein bisschen auflockern. Unter dem Nebel bleiben Temperaturen im frostigen Bereich bei minus 3 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Sie finden uns auch im Internet auf regionaljournal.ch. Dort können Sie Beiträge und Sendungen hören und die Obersendung auch als Podcast herunterladen und dann anhören, wo und wenn immer Sie wollen. Neues aus der Region hören Sie wieder in unseren Sendungen von morgen, das erste Mal am 6:30 am Morgen. Am Mikrofon begleitet hat Sie in der letzten halben Stunde der Christoph Ratz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.